Attentäter. Gudrun Enslin und die RAF. Teil 2. Ein Podcast von Welt. Falls ihr Teil 1 noch nicht kennt, lohnt es sich, das nachzuholen und dann hier weiterzuhören. Mai 1970. Deutschlandfunk Nachrichten.
Mit Waffengewalt haben heute mehrere maskierte Männer und Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Bader aus der Haft befreit und entführt.
Seine Befreiung aus der Strafanstalt Tegel wird zum Gründungsakt der RAF. Wie kommt es dazu? Baders Anwalt erwirkt einen einmaligen Freigang. Offenbar, um mit der damals bekannten Journalistin Ulrike Meinhof Material für ein geplantes Buch zu sichten. Eine Finte. Bader und Meinhof treffen sich, von zwei Justizbeamten bewacht, im Zentralinstitut für soziale Fragen. Im Flur warten derweil zwei verkleidete Frauen. Sie wiederum öffnen zwei maskierten Personen die Tür. Eine davon ein angeheuerter Mann aus der kriminellen Szene. Es kommt zum Gerangel. Der angeheuerte Mann schießt und verletzt einen Institutsangestellten schwer. Während die Maskierten mit dem Wachpersonal kämpfen, flieht Bader durch das Fenster im Erdgeschoss. Ulrike Meinhof zögert. Eigentlich sollte sie als Journalistin im Institut bleiben und sagen:
Ich weiß von nichts. Das wurde dadurch sofort verändert, die Situation, als der eine Bäcker geschossen hat, weil er einfach die Pistole verwechselt hat.
Das ist Stefan Aust, Herausgeber der Welt und Autor des Standardwerks über die RAF, der Bader-Meinhof-Komplex.
Zwei Pistolen, eine mit scharfer Munition, eine ohne. So, und hat er die falsche rausgezogen. Und dann gab es einen Schwerverletzten. Und das verändert natürlich in so etwas die Situation kolossal.
Die Berliner Abendschau fasst die Geschehnisse des Tages zusammen.
Nach bisherigen Berichten haben die Entführer zunächst durch die geöffnete Tür des Instituts Tränengas geschossen, dann die Institutsangehörigen beiseite gedrängt und unter Gebrauch der Schusswaffe Bader befreit. Nach letzten Meldungen wurde ein Institutsangestellter durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt. Einer der Justizbeamten hat schwere Brandverletzungen erlitten, der andere wurde durch Schläge mit einem Stuhlbein leicht verletzt.
Meinhof flieht ebenfalls. Aus der Journalistin Meinhof wird mit diesem Sprung die Terroristin Meinhof. Ihr folgen die anderen. Die zweite Maskierte ist Gudrun Enslin. Wie geht es weiter? Ich bin Nina Friederike Gnädig und das ist der Weltpodcast Attentäter. Folge 2, Teil 2. Gudrun Enslin und die RAF. In Teil 1 habe ich mich mit dem Lebensweg von Gudrun Enslin beschäftigt und mich dazu selbst auf den Weg gemacht. Ich bin von ihrem Heimatort Bartholomä auf der Schwäbischen Alb nach Tübingen, wo sie als lebenshungrige junge Frau Literaturwissenschaften studiert hat, bis nach Berlin, mitten in die politischen Unruhen der damaligen Zeit. Habe über Enslins Engagement in der linken Szene recherchiert, über ihre Beziehung mit Andreas Bader und darüber, wie im April 68 in Frankfurt plötzlich zwei Kaufhäuser in Brand stehen. Über den Deutschlandfunk erfährt die Bevölkerung:
Feuerwehr und Kriminalpolizei entdeckten in den Trümmern die Reste von Brandsätzen und elektrischen Zündern. Schon zwei Tage später führte eine Anzeige zur Verhaftung von vier Verdächtigen.
Die Verurteilung zu 3 Jahren Zuchthaus lässt das Paar untertauchen, bis Bader bei einer fingierten Verkehrskontrolle geschnappt wird. Und jetzt sind wir also hier. 4 Frauen heuern einen Kriminellen an, um einen Mann zu befreien. Kennen wir es aus den Märchen nicht andersrum? Dazu die psychiatrische Forensikerin Dr. Nakhla Saimeh, die gerade ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Gewaltsame Frauen«.
Ungefähr 12-15% maximal aller Tötungsdelikte werden von Frauen begangen. Das ist über die Jahre und Jahrzehnte hinweg ein relativ stabiler Befund. Was ich mit dem Buch eigentlich zeigen wollte, ist, dass Frauen zwar seltener gewalttätig werden, aber wenn sie gewalttätig werden, dann stehen sie in der Gewalttätigkeit den Männern auch in nichts nach. Ja, und das ist der Gegenpol zu der klassischen Frauenrolle. Die Mädchen müssen nicht studieren, weil die heiraten dann ja sowieso. Aber sich zu politisieren, sich gesellschaftlich zu engagieren und alles das zu tun, was man gar nicht mit Weiblichkeit in Verbindung bringt, ist ein Spiegelphänomen gewesen der gesellschaftlichen Entwicklung damals.
3 Wochen später erscheint in der linken Szenezeitung Agit 883 eine Erklärung. Verfasserinnen: Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin. Die Klassenkämpfe entfalten, das Proletariat organisieren, mit dem bewaffneten Widerstand beginnen, die Rote Armee aufbauen. Bundesweit ist fortan von der Bader-Meinhof-Bande die Rede.
Ulrike Meinhof war sozusagen das Aushängeschild der Firma. Ohne sie wären die nie so berühmt geworden. Ohne sie wären nicht so viele Leute da reingegangen. Sie war die beste PR-Nummer, die sich Bader und Enslin ins Boot holen konnten.
Der Schuss im Institut hat zur Folge, dass die linke Szene auf Abstand zur RAF geht. Gewaltfreie Konfliktlösung gehört der Vergangenheit an. Durch die eigene Isolierung bleibt ihnen nur ein Weg, der in den Untergrund.
Sie konnten ja auch immer noch die Illusion haben, und die hatten sie, glaube ich, auch, dass große Teile der Gesellschaft auf ihrer Seite stehen würden, nämlich die Unterdrückten. Und das ist ja nicht passiert.
Das ist die Schriftstellerin und Philosophin Dr. Ingeborg Gleichauf. Sie hat mit ihrem Buch Poesie und Gewalt eine Biografie über Gudrun Enslin geschrieben.
Wenn man dann Szenen erlebt hat, ein Stammheim, dass gerade die Leute, von denen sie eigentlich dachten, dass die auf ihrer Seite stehen würden, gesagt haben, die soll man hängen oder in die Gaskammer.
War er das? Der Point of No Return? Der Moment, von dem an es kein Zurück mehr gibt? Für keinen von ihnen?
Es ist fast sowas wie ein revolutionärer Moment. Revolution ist ja auch immer was einerseits in der Kontinuität stattfindet, aber andererseits diesen Moment kennt, in dem es einfach losgeht. Und ich denke, das kennt jeder, auch wenn man so ein, in Anführungszeichen, normales Leben lebt, gibt es ja auch immer Momente, wo man eigentlich weiß, so, entweder ich entscheide mich jetzt oder es geht halt gerade so weiter. Also Hannah Arendt nennt es Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und das war so eine Lücke. Und dann, zack.
Der Journalist Stefan Aust sieht es so.
Es gab nie einen Point of No Return. Es gab viele Möglichkeiten, viele Situationen, wo im Grunde jeder davon hätte wieder aussteigen können. Das ist, wenn Sie auf dem Bahnhof stehen. Das ist ein Schritt, ob Sie in den Zug nach Berlin steigen oder in den Zug nach Hamburg steigen. Aber Sie landen an einem ganz anderen Ziel.
Wie kann es weitergehen? Fakt ist, nur durch eine radikale Entwurzelung und eine ebenso radikale Einwurzelung, so nennt es Dr. Ingeborg Gleichauf, das Ich hat hinter dem Wir zu verschwinden. Die eigenen unterschiedlichen Stimmen sind zunehmend weniger zu hören.
Wir haben die historische und aktuelle Dialektik zwischen den Befreiungskriegen an der Peripherie, ihrer Wirkung auf die Entwicklung der Demarkationslinie zwischen Arbeit und US-Kapital in den Metropolen, die es uns ermöglicht, sie zur Front zu entwickeln.
Und der Fakt ist auch, sie sind jetzt Mitglieder einer Gruppe, die den bewaffneten Kampf bejaht. Wochen nach Baders Befreiung lassen sie sich im palästinensischen Militärlager in Jordanien zu Guerillakämpfern ausbilden. Ansonsten ist aus dieser Zeit wenig bekannt. Zitat Enslin: Wem die Fragen nicht brennen, dem zünden auch die Antworten nicht. Psychologisch erklärt es die Forensikerin Dr. Nahla Saimeh so.
Das ist ja irgendwann ein gedanklich geschlossenes Gebäude. Das heißt, die Leute können sich nicht mehr perspektivisch gedanklich auf eine andere Seite stellen. Mal gucken, wie die Welt denn von der anderen Seite aussieht. Das kann aber jemand, der in diesem Extremismus gefangen ist, nicht mehr. Das tut er ja auch nicht mehr. Der verlässt ja seinen Kosmos nicht mehr.
Stefan Aust.
Ich fand das Interessanteste mal, ich habe mal in irgendeinem Brief, glaube ich, von Gudrun Enslin gelesen. Furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut, da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß. Bertolt Brecht die Maßnahme.
Im August sind Baader, Meinhof und Enslin zurück in Berlin und ständig auf der Flucht. Fortan gilt die Devise MGWMS, Motorisierung, Geld, Waffen, Munition, Sprengstoff.
Da gab es diese Standardfrage, was würdest du tun, wenn Ulrike Meinhof heute Nacht an der Tür klingelt? Würdest du sie übernachten lassen oder würdest du die Polizei anrufen?
Die nächsten anderthalb Jahre verübt die RAF Banküberfälle, Einbrüche in Meldeämter zur Beschaffung von Pässen, Fahrzeugdiebstähle. Im Wesentlichen geht es darum, das Leben im Untergrund zu organisieren.
Die wussten eigentlich gar nicht, was sie wollen. Stadtguerilla, ja, was soll das jetzt sein? Es hatte auch immer das Spielerische. Jetzt nicht im Positiven, sondern so nicht wirklich wissen, wie organisieren wir das. Wir machen jetzt halt mal was.
Die Gruppe wächst. Und es gibt die ersten Toten. Drei Polizisten und eine RAF-Terroristin kommen bei Schießereien ums Leben. Dr. Ingeborg Gleichauf benennt es so. Gemeinsam schreiben sie eine Gangstergeschichte, die sie selbst für eine Revolutionärssaga halten. Da ist etwas Unwiederbringliches geschehen, das nicht unbedingt hätte geschehen müssen, wenn sie nicht einen Mann angeheuert hätten, der im entscheidenden Moment die Nerven verliert, wenn sie überhaupt auf eine Bewaffnung verzichtet hätten. Haben sie aber nicht. Und so gilt es nun, sich selbst und vor allem der Öffentlichkeit, vor allem der linken studentischen Öffentlichkeit, klarzumachen, warum sie handeln mussten. In einem aus dem Untergrund geführten Interview, das 1970 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erscheint, sagt Ulrike Meinhof: Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Dr. Nachla Saimi?
Die Menschen, die in den 60er Jahren auf die Welt kamen, hatten ja noch Eltern, die selber in der Zeit des Nationalsozialismus großgezogen wurden. Auch mit diesen ganzen Prinzipien der schwarzen Pädagogik, der Abhärtung und so weiter. Und das heißt, man war noch sehr nah dran an dieser Zeit, in der Menschheitsverbrechen verübt worden sind. Und das heißt, dass es dann wahrscheinlicher ist, dass man sozusagen in eine ideologische Opposition geht, aber letztendlich mit den gleichen Mechanismen. Das ist ja das Tragische.
Im Frühling 72 dann die sogenannte Mai-Offensive. 6 Sprengstoffanschläge innerhalb von 14 Tagen. Dabei werden weitere 4 Menschen getötet und 74 verletzt. Die Republik hält den Atem an. Landes- und Bundesbehörden verschärfen daraufhin die Maßnahmen. Großfahndungen laufen. In öffentlichen Gebäuden werden Plakate mit Schwarz-Weiß-Porträts der RAF-Mitglieder ausgehängt. Eine Belohnung wird ausgesetzt. Das Bundeskriminalamt stattet zehntausende Polizisten mit Fahndungsmäppchen aus, die in die Brusttasche der Uniform passen. Und gründet die Datenbank INPOL, in der Informationen über Kriminelle zentral gespeichert werden. Eine Sonderkommission wird einberufen. Sie bittet das Volk um Hinweise. Kritik wird laut. Überwachungsstaat. Gläserner Mensch. Aber die Maßnahmen finden breite Zustimmung in der Bevölkerung. Und sie zeigen Wirkung.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren?
Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Am 1. Juni werden in einer Frankfurter Garage nach einem Schusswechsel 3 Terroristen verhaftet, unter ihnen Andreas Baader. 5 Tage später wird Gudrun Enslin in einer Hamburger Boutique festgenommen. Innerhalb von 5 Wochen werden weitere 7 RAF-Mitglieder inhaftiert, auch Ulrike Meinhof. Bei ihr findet die Polizei einen Kassiber, ein heimliches Schreiben eines Häftlings an einen Außenstehenden, in diesem Fall von Enslin. Darin beschreibt sie die Festnahme aus ihrer Sicht. Zitat: Ich habe gepennt, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht 2 Bullen. Der Laden voll mit Bullen, am Rand der Straße 3 Bullen Autos, also echt unklar, ob ich weggekommen wäre. Und es ging so schnell, dass ich die Hand aus der Tasche mit der Knarre halb gebrochen von Bullenpfoten rausbekam. So, das ist's. Damit bin ich hier. Dazu fällt mir nur ein, dass es richtig ist, die nächsten Monate für das Leben derer, die draußen sind, zu kämpfen und für das Leben derer, die drin sind.
Ich stehe jetzt direkt davor. Stammheim. Ein Synonym für ein Stück deutscher Geschichte und auch für den deutschen Herbst. Man hatte tatsächlich schon in den 60ern beschlossen, eine neue JVA zu bauen. Und als 74 die RAF-Mitglieder dann einzeln mit Hubschraubern hierher transportiert werden, bewacht von Hundertschaften von Polizisten, da gilt das als das modernste Gefängnis Deutschlands. 4 von den Mitgliedern werden hier nicht mehr lebend rauskommen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Nun hat er also begonnen, der Prozess gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe. Die Anklagepunkte sind auf 354 Seiten der Anklageschrift zusammengefasst. Die Prozessakten umfassen 170 Bände.
So fasst der Südwestfunk die Geschehnisse zusammen. Der Presseandrang ist so groß, dass auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt für diesen Zweck ein weiterer Bau entsteht. Eine fensterlose Mehrzweckhalle, die als Gerichtssaal dient. Fast 3 Jahre sind seit der Mai-Offensive der RAF vergangen. Am 21. Mai 1975 beginnt der Prozess gegen die 4 RAF-Mitglieder.
Die sind im Saal gewesen und haben einen sehr ruhigen, fast gelassenen Eindruck gemacht. Und was allgemein erstaunt hat, ungerügt vom Gericht hat Gudrun Enslin auf der Anklagebank geraucht. Sie haben aber bisher noch nicht gesprochen.
2007 findet der Journalist Stefan Aust Tonbänder aus dem Prozess. Eine Sensation.
So was Verrücktes. In irgendeiner Abstellkammer des Oberlandesgerichtes in Stuttgart war ein großer Pappkarton mit diesen Tonbändern. Und dann haben wir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass die nicht vernichtet wurden. So, das haben wir durchgesetzt.
Der Prozess wurde aufgezeichnet, um daraus Wortprotokolle anzufertigen.
Es gibt von 3 großen Prozessen nach dem Krieg gibt's Wortprotokolle. Nürnberg, Auschwitz, Stammheim. Sonst nicht. Ich bin von einer Ohnmacht in die andere gefallen, muss ich wirklich sagen, als ich das gelesen habe. Weil im Grunde alles, was man über Terrorismus diskutieren kann, ist in diesem Prozess diskutiert worden.
Sie sind in dieser Form hier zum ersten Mal als Original-Audiomitschnitte veröffentlicht.
Dieser Staat, er muss schließlich ein Verhalten von uns als Ursache der Haftbedingungen erfinden, um nicht offen aussprechen zu müssen, dass es um die Erpressung von Geständnissen, Zerstörung politischer Identität und Gehirnwäsche, Vernichtung, kurz eben Folter geht und nicht sonst. Um Folter und Gesinnungsjustiz.
Auch außerhalb des Gerichts geht der Kampf weiter. Auf beiden Seiten. Die Terroristen und ihre Anwälte beklagen die von ihnen so benannte, bereits 3 Jahre andauernde Isolationshaft, die dem Vollzug der Todesstrafe an der Psyche gleiche. Tatsächlich erhalten die Häftlinge Privilegien, den Besitz von Büchern, Radios, das Abonnement von Zeitungen, den Besuch von Familienmitgliedern. Sogenannte Umschlüsse werden ihnen gewährt. Stundenweise können sich die Inhaftierten in einem ihnen zur Verfügung gestellten Gemeinschaftsraum zwischen den Zellen begegnen. Teilweise erzwungen durch Hungerstreiks. 5-mal streiken sie insgesamt. Sie werden zwangsernährt. Dennoch stirbt einer von ihnen. Holger Mainz, im November 1974.
Es ist besser, Frau Enslin, Sie hören zu, denn es hat keinen Sinn nachher, wenn Ihnen das Wort entzogen wird. Sie werden
es nicht. Das sind
Sie sollten sich daran halten, dass auch Sie den Sachzusammenhang haben.
Fangen wir schon wieder an, mit der alten Schweinerei hier Zusammenhänge zu zerreißen und unverständlich werden.
Wir stellen den Antrag, den mehrfach verwandten Angeklagten Bader von der heutigen und der morgigen Sitzung auszuschließen, wegen fortlaufender Störung der Hauptverhandlung.
Anschließender Ausschluss aus der Verhandlung. Dies passiert immer wieder. Manchmal gehen die Angeklagten oder erscheinen nicht. Der Prozess wird zum Mittel, ihre Botschaften zu verbreiten.
Dass die Angeklagten und ihre Verteidiger versucht haben, daraus einen politischen Prozess zu machen, finde ich nachvollziehbar. Und ich finde auch nachvollziehbar, dass man versucht hat, seine Motive in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
Der größere Zusammenhang ist die Beteiligung der USA im Vietnamkrieg. Die Anwälte argumentieren, die Unterstützung durch die Bundesrepublik sei völkerrechtswidrig gewesen.
Dass die Bundesanwaltschaft versucht hat, das so weit wie es geht zu unterdrücken, weil sie gesagt haben, wir wollen ja mit dem Prozess mal durchkommen, es geht hier um Mord und Totschlag und nichts anderes, ist für mich nachvollziehbar, war aber nicht besonders klug. Denn in Wirklichkeit haben sie dadurch, dass sie versucht haben zu verhindern, dass es ein politischer Prozess wurde, erst einen politischen Prozess daraus gemacht.
Überhaupt, die Rolle der Anwälte und Strafverteidiger. Da gibt es das sogenannte Infosystem. Verschlüsselte Nachrichten, die aus den Gefängnissen rausgeschmuggelt werden und Aufträge enthalten. Und Material, sogar Waffen, die reingeschmuggelt werden, für den Bau eines heimlichen Verständigungssystems, mit dem sich die Häftlinge trotz Kontaktsperregesetz gegenseitig unterrichten. Gleichzeitig werden ihre Zellen zeitweise abgehört. Nicht nur nach außen verroht der Ton. Auch unter den Insassen wird die Wortwahl immer drastischer, wie der Vollzugsbeamte Horst Bubeck später beschreibt.
Und die sind natürlich nachher auch übereinander hergefallen. Was jetzt auch nicht so ein großes Wunder ist, wenn sie da irgendwie zu fünft oder sechst oder siebt im siebten Stock sitzen. Und dann haben sie so aggressive Charaktere wie Bader dabei.
Dr. Ingeborg Gleichauf?
Man hält es kaum aus, ja, weil es wird so eine Gossensprache auch. Und die haben diese Sprache alle gesprochen. Es war dann eine Vereinheitlichung des Sprechens. Und ich denke, das ist wirklich insofern spannend, als man beobachten kann, dass die Verwahrlosung der Sprache eine Verwahrlosung des Verhaltens mit sich brachte und umgekehrt, dass sich das gegenseitig bedingt hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden.
Aus der Tagesschau vom 9. Mai 1976 geht hervor, dass sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter erhängt hat. Bis zur Urteilsverkündung werden 192 Verhandlungstage vergehen. 192 Tage, bei der sich die Fronten, die von Anbeginn verhärtet waren, nun bis zur Ausweglosigkeit verdichtet haben. Das Urteil am 28. April 1977: Mord, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Lebenslang für Bader, Enslin, Raspe. Die RAF existiert weiter. Innerhalb der Mauern und außerhalb. Mit einer zweiten Generation und einer neuen Führungsriege. Oberstes Ziel: Befreiung der Inhaftierten. Schon vor Beginn des Prozesses hatten 6 Terroristen in der deutschen Botschaft in Stockholm 12 Geiseln genommen und 2 Diplomaten ermordet. Damit hatten sie versucht, 26 inhaftierte RAF-Mitglieder freizupressen. Vermutlich durch eine versehentlich ausgelöste Sprengstoffexplosion konnten die restlichen Geiseln allerdings fliehen. Dann beginnt die Offensive 77. Die Republik sitzt fortan gebannt von den innerdeutschen Geschehnissen vor den Bildschirmen. Die Tagesschau berichtet am 7. April:
Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden.
Im Sommer am 30. Juli:
Auf Jürgen Ponto, einer der bedeutendsten deutschen Bankiers, ist heute Nachmittag ein Attentat verübt worden.
Und dann kam das, was bis heute als deutscher Herbst bezeichnet wird. Am 5. September verließ die Tagesschau als erste Meldung:
Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden.
Big Raushole nennt die RAF die Aktion. Bei einem fingierten Verkehrsunfall wird der 62-Jährige entführt. Seine drei Personenschützer werden dabei von den Terroristen erschossen. Schleyer selbst wird in einen Unterschlupf gebracht. Dazu dient ein Hochhaus in der Nähe von Köln mit der Adresse zum Renngraben 8 als Versteck. In der Wohnung Nummer 104 wird Schleyer eingeschlossen, zeitweise in einem schallgedämpften Wandschrank. Und er wird permanent bewacht. Man zwingt den Arbeitgeberpräsidenten, mit Videoaufnahmen an die Bundesregierung zu appellieren. Sein Leben gegen die Freilassung 11 inhaftierter RAF-Mitglieder, unter ihnen Andreas Bader, Gudrun Enslin. Schleyers ältester Sohn, Hans Eberhard, erinnert sich.
Also immer wenn er die Möglichkeit hatte, durfte er, hat er geschrieben. Und in den ersten Tagen war es eher die Tonalität, wird alles gut werden und ich lege mein Schicksal in die Hand der Regierung. Die werden schon wissen, was sie tun und es wird gut ausgehen. Aber dann natürlich, je länger sich das hingezogen hat, wurden diese Briefe immer drängender, auch letztlich auch mir gegenüber. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Also, ich kann bald nicht mehr. Ich bin in einer Situation, wo ich immer damit rechnen muss, wie meine Bewacher sagen, hingerichtet zu werden. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung irgendetwas tut, um mich zu befreien. Und das ist mehr und mehr unzumutbar. Und es muss jetzt etwas geschehen. Ne?
5 zähe Wochen vergehen, in denen scheinbar nichts passiert. In Bonn tagt der Krisenstab. Der Staat soll sich nicht noch einmal erpressen lassen, so wie 75 bei der Entführung des CDU-Politikers Peter Lorenz. Den hatte man gegen inhaftierte Terroristen ausgetauscht. Die Politik spielt auf Zeit. Nachrichtensperre, Rasterverhandlungen, der Vergleich von Meldedaten, barbezahlten Mieten und Stromrechnungen. All dies dient der Hoffnung, Schleyer zu finden und zu befreien, ohne auf die Forderungen der RAF eingehen zu müssen.
Aber man hat eben, wie gesagt, immer noch die Hoffnung gehabt, es gelingt dennoch. Und es wäre ja fast am Anfang auch gelungen. Auf diesen Grund dieser Rasterfahndung hat eben auch in Erfurt ein Polizist die Wohnung entdeckt, in der auch tatsächlich mein Vater zum damaligen Zeitpunkt noch versteckt worden war und hat das gemeldet. Und diese Nachricht ist eben nicht weitergegeben worden.
13. Oktober. Die Nachrichten berichten vom nächsten Schlag. Die Tagesschau beginnt mit:
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. Zur Stunde gibt es noch keine Klarheit über das Motiv, nicht einmal über die Zahl der Luftpiraten.
Die RAF erhöht den Druck. In Zusammenarbeit mit einer palästinensischen Terrorgruppe entführen sie eine Boeing 737 mit 91 Geiseln auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Es beginnt eine Odyssee über Rom, Dubai, Jemen bis in die somalische Hauptstadt Mogadischu. In Deutschland bangt Hans Eberhard Schleyer um das Leben seines Vaters.
Dann rief ein Bundesjustizminister an, regelmäßig, und sagte: Es tut mir leid, wir haben zwar unsere Anstrengungen wieder noch einmal erhöht, aber wir sind nicht weitergekommen. Ne? Und dieser Druck, dann eben auch Tonbandnachrichten zu bekommen, wo man also auch die Verzweiflung natürlich spürt und dieses auch nicht mehr können, ne? das war das Schlimmste, ne? in der Zeit. Es war grausam.
Dem Sohn dämmert, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt und sein Krisenstab weiter an ihrer Hinhaltetaktik festhalten werden. Ein Ultimatum nach dem anderen verstreicht. Hans Eberhard Schleyer beschließt, auf eigene Faust zu handeln.
Letztlich endgültig klar war es mir, als ich, das war eine Forderung der Terroristen, mit sehr viel Geld auf Weltreise gehen sollte und dann an die Öffentlichkeit gebracht worden ist, dass es diese Forderung gibt Und dass ich, glaube mit 30 Millionen Dollar, mich auf den Weg zu einem unbekannten Ziel machen sollte.
Verzweifelt beantragt er beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen die Bundesregierung, auf die Forderungen der Entführer seines Vaters eingehen zu müssen. Noch am selben Tag findet die Verhandlung statt. In der Nacht wird der Antrag abgelehnt.
Da war uns klar, das ist quasi das Todesurteil. Und für mich war das eben auch deshalb nochmal so besonders schrecklich, weil man hat ja selber überlegt, auch mit Freunden diskutiert, was kann man eigentlich machen?
Der Druck wird unerträglich. Eine Republik im Ausnahmezustand. Ein letztes Erpresservideo mit Hans-Martin Schleyer.
Ich frage mich in meiner jetzigen Situation, muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen? Letztlich sitze ich ja hier in Partisanen-Terroristenhaft seit über 5 Wochen, weil ich mich für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung in der Öffentlichkeit jahrelang eingesetzt und exponiert habe. Manches, was in den letzten Tagen auch von politischer Seite geäußert wurde, muss ich geradezu als eine Verhöhnung dieser Tätigkeit empfinden.
Und der Kanzler entscheidet. Er lässt am 18. Oktober um 0.05 Uhr Ortszeit die Landshut von der Eliteeinheit GSG 9 stürmen. Die Operation Feuerzauber dauert 7 Minuten. 3 der Geiselnehmer werden getötet, alle 90 Geiseln befreit.
Wir haben zwar oft gedacht, jetzt ist das Ende, aber dann haben wir immer wieder gehofft.
Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden.
Helmut Schmidt sagt später, er habe das Rücktrittsgesuch für den Fall eines Scheiterns schon im Schreibtisch gehabt. Stunden später, Sondersendung Tagesschau.
Was sich heute früh da oben im 7. Stock der Stammheimer Anstalt getan hat, ist auch nach einer Pressekonferenz des baden-württembergischen Justizministers Bender noch nicht klar. Es ist schließlich auch völlig ungeklärt, wie die 4 Häftlinge überhaupt Bescheid davon bekommen haben, dass das Manöver in Mogadischu gelungen war, dass also die Geiseln frei war und damit die Chance gesunken war, dass sie selbst doch noch freigepresst werden konnten.
Der Frühstücksdienst findet Bader, Enslin und Raspe tot in ihren Zellen. Dazu der Historiker und Autor Sven-Felix Kellerhoff.
In dieser Situation entscheiden sich die Gefangenen im 7. Stock der Stammheimer Haftanstalt dafür, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Andreas Bader schießt sich in den Hinterkopf, Jan-Karl Raspe schießt sich in die Schläfe und Gudrun Enslin knüpft sich hinter einem Vorhang in ihrer Zelle auf.
Andeutungen eines Suizids hatte es immer wieder gegeben. In Stefan Austs Der Bader-Meinhof-Komplex ist mehrfach davon die Rede. Zitat Enslin: Wenn wir hier nicht rauskommen, dann geschehen schreckliche Dinge. Bis dahin gilt die JVA Stammheim als das sicherste Gefängnis der Bundesrepublik. Nun stellen sich viele Fragen. Manche von ihnen bleiben bis heute unbeantwortet.
Wie die Waffen da reingekommen sind, die ist für mich nicht abschließend geklärt. Ob die Waffen da alle über diese ausgehöhlten Aktenordner reingekommen sind, weiß ich nicht, ob das stimmt. Also ich weiß jedenfalls eines: Während der Bauarbeiten im Sommer in Stammheim, da hätte man ganze Maschinengewirre reinbringen können.
Die RAF-Anwälte wollen aufgrund von Widersprüchen Mord nicht ausschließen. Für sein fast 1000-seitiges Buch über die Geschichte der RAF, das Ende 1985 erstmals veröffentlicht wurde, hat Stefan Aust jahrzehntelang recherchiert.
Die bessere Geschichte wäre gewesen, wenn ich das mal etwas zynisch sagen darf, wenn der Staat oder wer auch immer sie ermordet hätte. So, also habe ich jeden Stein umgedreht. Ich bin jeder Spur nachgegangen. Ich traue das unserem Staat nicht richtig zu und überhaupt, aber da kommt es mir in dem Falle auch gar nicht an. Sondern ich wollte alles tun, um herauszufinden, wie das wahrscheinlich gewesen ist.
Man geht heute davon aus, dass es die technischen Möglichkeiten gab, die Gefangenen abzuhören. Inwieweit das tatsächlich geschah, ist eine weitere ungeklärte Frage.
Kann es sein, dass die sich ein Kommunikationssystem aufbauen? Und das war eine erstklassige Übertragung. Und es dauerte nur eine ganz kurze Zeit, wenn man wusste, wie man die Sachen zusammenstöpselt, wie man das in Funktion bringt. Dass das bei den vielen Zellendurchsuchungen niemand entdeckt hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Stefan Aust befragte dazu unter anderem den damaligen Leiter der Staatsschutzabteilung im LKA Baden-Württemberg, Hans Kolleschon.
Als wir den gefragt haben, sind die Gefangenen während der Schleierentführung abgehört worden. Da hat er sehr interessant geantwortet, nämlich, wir haben in der Phase, in der Schleier entführt wurde, natürlich alles getan, um herauszufinden, wo er ist. Aber darüber kann ich Ihnen nichts weiter sagen. Und der Gefängnisdirektor, Herr Nusser, hat das Gespräch quasi abgebrochen, als es um die Frage ging.
Aust klagt gegen den Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst auf Aktenfreigabe. Mit Erfolg.
Zwei Dinge, die absolut unbestritten sind. Das eine ist, die Zellen sind verwanzt worden. Da weiß ich sogar, wo die Kabel verlegt worden sind, weil ich die Pläne habe ich von denen gekriegt. Und das zweite ist, ungefähr in der Mitte der Schleierentführung, ich glaube 3 Wochen, nachdem er entführt worden ist, meldet sich plötzlich der Terrorismusmann des Landeskriminalamtes, der das alles zusammen im BND installiert hat, beim BND und sagt dem BND, ich wollte Ihnen mal mitteilen, Sie können Ihre Geräte alle wieder haben. Wir haben jetzt unter Zeugen das alles abmontiert, während der Schleierentführung. Ich kann nur sagen, das lässt für mich nur einen einzigen Rückschluss zu. Einen anderen kann ich mir nicht vorstellen. Dass sie zu diesem Zeitpunkt darauf gekommen sind, dass die ein Kommunikationssystem haben und sich selbst unterhalten. Und da haben sie sich gesagt, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr. Jetzt schalten wir uns da ein und Feierabend.
Ob Abhörprotokolle aus der Todesnacht existieren, darüber gibt es bis heute keine Klarheit. Damit ist auch die Frage nach einem verabredeten Selbstmord nicht abschließend beantwortet.
Ich kann nur sagen, alles deutet für mich darauf hin, dass es ein Selbstmord war. Das liegt ja auch in der ganzen Natur der Geschichte nicht. Selbstmord ist der letzte Akt der Rebellion, hat Ulrike Meinhof an den Rand irgendeines Briefes geschrieben. Ich glaube, es war so. Und in jeder terroristischen Gruppierung ist, wie wir schon von Brecht wissen, Mord und Selbstmord sehr nah beieinander. Wenn man verhindern kann, will, dass rauskommt, dass man das abgehört hat, dann tut man gut daran, das unter dem Deckel zu halten. Aber ich glaube, man vernichtet sowas nicht. Das, glaube ich, tut man nicht.
Die Forensikerin Dr. Nachla-Sameh erklärt das so.
Sie können die sozusagen übergeordnete kriminalistische Frage, war es nun dies oder das, können Sie daran sicherlich nicht hinreichend festmachen und vor allen Dingen nicht in einer Gruppe festmachen, sondern Sie haben immer den individuellen Einzelfall. Was man sicherlich sagen kann, ist, es gibt eine Verbindung vom Homizid zum Suizid. Und es ist ja eine Verdichtung aller psychischen Energien auf ein Ziel, dem alles untergeordnet wurde. Und davon bleibt nichts. Das heißt, im Grunde ist die eigene Existenz ausgelöscht, ideologisch ausgelöscht. Und dann ist im Grunde der Suizid ja nur die folgerichtige Handlung der ideologischen Selbstauslöschung, eine leibhafte Selbstauslöschung hinterherzuwerfen gewissermaßen.
Tagesschau-Sondersendung, 19. Oktober 1977.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden.
Im Bekennerschreiben heißt es: Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Hingerichtet mit 3 Kopfschüssen findet die Polizei den 62-jährigen Arbeitgeberpräsidenten im Kofferraum eines Audi 100 im elsässischen Mühlhausen.
Das war ein Abend, den wir haben kommen sehen. Wir haben uns alle versammelt im Hause meiner Mutter. Und dann rief der Bundesjustizminister an und hat uns die Nachricht überbracht, die wir eigentlich erwartet hatten, beziehungsweise es war ja in den Nachrichten schon der Hinweis auf dieses Auto in Mühlhausen und den Hinweis, dass da mein Vater liegt. Und ja, es war ein Abend, wo keiner gesprochen hat. Ne? Jeder war so mit sich selbst beschäftigt, jeder war auch erschöpft, völlig erschöpft. Ne? Ich war völlig erschöpft, wenn man so will, physisch und psychisch. Ne? Alle haben wochenlang gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wollten etwas erreichen, wir wollten unseren Vater wieder haben. Und es war alles umsonst.
Jahrzehnte später wird Ex-Kanzler Helmut Schmidt in einer NDR-Dokumentation zu den Ereignissen befragt.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alles, was wir getan haben, im Falle Schleyer richtig war. Unvermeidlich richtig. Es gibt im Laufe des Lebens Stationen, in denen sie zwischen zwei im Grunde unerträglichen Übeln zu wählen haben.
Dazu Hans Eberhard Schleyer.
Er hat wirklich unter dieser Entscheidung gelitten. Er hat gesagt, es gab drei Ereignisse in seinem Leben, die ihn zutiefst berührt haben. Der Krieg, der Tod seiner Frau und diese Entscheidung, die er damals getroffen hat.
Mit einem Staatsakt in Stuttgart wird Hans-Martin Schleyer am 25. Oktober 1977 geehrt und verabschiedet. Zwei Tage später werden Baader, Enslin und Raspe beerdigt, ebenfalls in Stuttgart. Auch hier tausende Trauernde. Deutschland im Herbst. So heißt der Film, in dem zum Song von John Baez die Bilder der Beerdigung gezeigt werden. Und so heißen seither diese sechs Wochen. Deutscher Herbst. Wer von der RAF Schleyer erschossen hat, ist bis heute nicht geklärt. Die Auseinandersetzung zwischen der RAF und dem Staat kostet 61 Menschen das Leben. 34 werden durch die Rote Armee-Fraktion ermordet, 27 sterben in den Reihen der RAF. Am 20. April 1998 verkündet die RAF: Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.
Don't follow leaders, watch the parking meters. Bob Dylan dazu sagt, bloß nicht hinter Leuten herrennen und bloß nicht an das alleinselig machende Denken von Leuten glauben, von Leuten, die einem was erzählen wollen. Je größer die Angst, desto größer die Folgsamkeit. Das ist das Instrument, um Leute auf Linie zu halten. Und je mehr Angst man ihnen macht, desto bereitwilliger folgen sie den Leuten. Und zwar nicht selten in den Untergang. Ich bin da einfach sehr skeptisch.
Ein letztes Mal kommen Täter und Opfer zu Wort.
Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen.
Was bedeutet das alles? Hat es überhaupt einen Sinn gehabt, dass da Menschen gestorben sind? Hat das aufgerüttelt? Hat das Politik, aber nicht nur die Politik, sondern die Menschen in diesem Lande veranlasst, darüber nachzudenken, kann das der richtige Weg sein? Und von daher, wenn man von Sinnhaftigkeit sprechen will, glaube ich, kann man sagen, ja, es hat in dem Sinn gemacht, dass es ein Erwachen gegeben hat, dass man wahrgenommen hat, dass es so nicht weitergehen kann, dass man aber auch wahrgenommen hat, die Gesellschaft muss sich weiterentwickeln, aber eben mit den Mitteln, die wir als freiheitliche Demokratie haben und nicht mit Gewalt.
Attentäter ist ein Podcast von Welt. Von Nina Friederike Gnädig und Burkhard Feige. Produziert von den Wake Word Studios in München. Musik Johannes Hirt. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Historische Beratung und Fact-Checking Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur Zeit- und Kulturgeschichte Welt. Dramaturgische Beratung Eva Gnädig. Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Recht und Finanzen Sven Rühlicke. Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, Wake World Studios. Unser großer Dank geht an Dr. Ingeborg Gleichauf, Dr. Nala Saimeh, Hans-Eberhard Schleier, Stefan Aust, Dr. Peter Müller, Abteilungsleiter des Landesarchivs Baden-Württemberg, Julia Wolf und an Ingrid und Bodo Gnedig.